Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Wenn man die Nachrichten verfolgt oder im Internet surft, gibt es derzeit sehr viele News, die mit Weltraumflügen, Astronauten und Raketenstarts zu tun haben. So hat vor wenigen Tagen das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bei einer bemannten Mission die internationale Raumstation ISS weit hinter sich gelassen. Die Dragon-Kapsel von Musk war dabei so weit von der Erde entfernt, wie zuletzt ein Raumschiff der Apollo-Mission auf dem Weg zum Mond vor über 50 Jahren. Es sieht also fast so aus, als ob die Anziehungskraft des Mondes deutlich zugenommen hat und mittlerweile auch viele private Unternehmen die Raumfahrt als Milliardenmarkt für sich entdeckt haben. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Robert Czerwinski, Analyst in der Gruppe Aktien Services und International. Ich bin Oliver Finger, Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, hallo Robert, grüß dich.
Hallo Olli.
Robert, meine erste Frage. Du hast dich ja intensiv mit der Raumfahrttechnik beschäftigt und hierzu kürzlich auch eine Studie geschrieben mit dem Titel »Der neue Aufbruch zum Mond, militärische Bedeutung wächst«. Vielleicht kannst du etwas mehr zu den aktuellen Nachrichten über die Weltraumprojekte sagen und diese so ein bisschen einordnen.
Ja klar, sehr gern. Es ist momentan wirklich sehr viel los, wenn man so die Nachrichten verfolgt. Beispielsweise sind ja da die zwei Astronauten, die wollten eigentlich 8 Tage zur internationalen Weltraumstation ISS. Und jetzt werden es auf einmal 8 Monate. Das ist natürlich schon mal extrem. Dann gibt es natürlich auch einen Raketentest von der Rocket Factory Augsburg. Der verlief nicht ganz so erfolgreich, ist jetzt leider nach dem Start explodiert. Und auch ein Starlink-Satellit, der ist vor ein paar Tagen, ist der spektakulär und für jeden sichtbar am Himmel halt verglüht. Das sind natürlich die Sachen, die für Nachrichten sorgen. Und klar, dann eben das Projekt von Elon Musk von SpaceX, wo es halt den ersten privaten Weltraumausflug von Astronauten gab, als die Dragon-Kapsel ungefähr 1400 Kilometer von der Erde entfernt waren. Das ist halt dreimal so weit weg von der Erde wie die internationale Weltraumstation.
Der ist ja auch ausgestiegen, ne? Glaube ich sogar.
Ja, stimmt, ja, genau. Ja.
Das ist richtig raus.
Die haben halt sogar noch die Raumanzüge getestet. Also das war so ein sehr interessantes Projekt. Ja, und das waren ja auch wirklich Laien oder halt jetzt keine erprobten Astronauten. Ja. Daher wirklich sehr spannend. Und klar, die anderen Beispiele zeigen auch sehr gut, dass halt Investitionen in die Weltraumtechnik, klar, die sind auch riskant. Man sieht halt, es gibt Rückschläge, aber das ist völlig normal. Und sollte man nicht überbewerten. Ist halt auch so, im Weltraum herrschen ja auch andere Bedingungen. Man kann nicht alles hier auf der Erde testen. Und grundsätzlich ist es halt so, dass natürlich so eine Innovation, die man halt braucht auch, um im Weltraum zu bestehen, die treiben ja den technologischen Fortschritt auf der Erde. Nennt man auch Moonshot-Effekt. Der wurde halt zuerst bei der Mondmission, bei der Apollo-Mission von der NASA festgestellt. Und Produkte, die halt auf dem Mond waren, lassen sich auch gut vermarkten. Ja, gerade jetzt bei privaten Kunden, die dann sagen, Mensch, das war auf dem Mond, die Sachen müssen besser sein.
Gibt es, glaube ich, so eine Luxusuhr, ne, von einem Schweizer Hersteller, ohne den Namen jetzt zu nennen.
Stimmt, genau. Die haben das geschafft. Wer weiß, was die dafür bezahlt haben, dass die da hinfliegen konnten. Und ja, es gibt auch so gewisse Mythen, zum Beispiel fand ich interessant, so diese Teflon-Pfanne, da denkt ja jeder, na Mensch, das hat auch mit der Weltraumtechnik zu tun, aber das wurde viel früher schon entwickelt. Aber es lässt sich eben besser verkaufen, weil, ja, ich sag mal so, es ist wie in der Militärtechnik, wenn da Battleproof draufsteht, also die Sachen waren im Kampfeinsatz, da wird jeder halt sagen, ja, der Panzer ist halt vielleicht ein bisschen sicherer, weil der wurde halt besser getestet unter realen Bedingungen. Und ja, um die Nachrichten nochmal ein bisschen einzuordnen, die kommen ja überwiegend so von auch neuen Raumfahrtunternehmen. Klar, die haben vielleicht nicht so die Routine, die haben neue Technologien vor allen Dingen. Und wenn man was Neues entwickelt, klar, passieren da auch Fehler, muss man Rückschläge hinnehmen. Und man kennt es ja von Startups, die gibt es eben jetzt auch seit einigen Jahren erst im Raumfahrtbereich, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland ESA Aerospace oder die Rocket Factory Augsburg. Aber die lassen sich da nicht kleinkriegen. Ne? Die sagen, okay, das ist einfach ein Teil der Tests, das gehört dazu. Und ja, wie angesprochen, die Dragon-Kapsel, die kommt von SpaceX, vom US-Milliardär Elon Musk und der ist halt schon etabliert. Das sieht man ja auch daran, dass seine Kapsel wird halt die gestrandeten Astronauten von der internationalen Weltraumstation dann auch wieder zurückbringen. Und ja, positive Nachrichten gab es natürlich auch. Die neue Ariane 6 Rakete der Europäischen Weltraumagentur, die ist halt erfolgreich gestartet im Juli.
Mhm. Und die Europäer auch mal was hinbekommen, ja, Gott sei Dank.
Ja.
Ja, Robert, warum gibt es denn jetzt eigentlich gerade jetzt einen neuen Wettlauf zum Mond? Man hat ja wirklich den Eindruck, das forciert sich jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, das Ganze.
Ja, irgendwie muss man sagen, der Mond hatte schon immer eine besondere Anziehungskraft. Und klar ist auch so ein praktischer Aspekt dabei, ist halt die gute Erreichbarkeit. Ja, von der Erde, muss man sagen, ist halt auch ein naheliegendes Ziel. Und klar ist auch, der Mond wird halt so als Ausgangsbasis gesehen für spätere Reisen, zum Beispiel zum Mars. Und da hat man natürlich ja, jetzt einen guten Ansatzpunkt zu sagen, da fliegen wir häufiger hin. Und ja, man hat eben auch Erfahrungen, ja, also jetzt die Apollo-Mission von der NASA oder eben auch von anderen Nationen, die waren halt schon da. Mhm. Und ja, Beispiel eben die Chinesen, ja, die haben letztens Proben mitgenommen von der Oberfläche und haben jetzt einen Weg gefunden, eben Wasser aus dem Mondgestein zu extrahieren. Auch die wollen wieder hin und klar, Wasser braucht man natürlich, am besten man hat es da vor Ort. Also ja, die Entwicklung geht da sehr schnell voran. Und neben den Chinesen gibt es natürlich klar auch die Amerikaner und vor allem die NASA mit ihrer Artemis-Mission. Da sind halt auch die Europäer beteiligt, also die ESA und auch andere Raumfahrtagenturen. Die haben jetzt verschiedene Phasen in dieser Artemis-Mission. Eine war jetzt erstmal die Technik auszuprobieren. Und dann, ja, nächstes Jahr soll es zumindest mal einen bemannten Flug geben mit einer Umrundung. Also man, ja, sagen wir mal, testet das schrittweise. Mhm. Und ja, 2026 soll dann auch wieder ein Mensch auf dem Mond landen.
Das ist ja also, nicht mehr so lang hin.
Ja. Ist ja, doch schon bald, würde man sagen. Und wie bei vielen Projekten, klar, gibt es da auch Verzögerungen, wie angesprochen. Das läuft nicht alles perfekt. Und besonders interessant ist natürlich, die NASA will jetzt eben auch dort bleiben. Also sie fliegen jetzt nicht nur mal hin und machen dann neue Fotos und nehmen da ein paar Proben, sondern die wollen dann ein echtes Camp auf dem Mond errichten. Also die Leute sollen dann, die Astronauten sollen dann bis zum Monat bleiben. Mhm. Und zusätzlich ist auch noch eine Raumstation geplant in der Umlaufbahn.
Oh ja, okay.
Daher, also es ist klar, die Tage oder naja, man muss eigentlich sagen, die Jahre, Jahrzehnte sind gezählt, bis es dann vielleicht mal zum Mars geht. Mhm. Und klar ist, der Mond ist da prima zum Üben.
Ja. ja, also die Raumfahrt, kann man ja sagen, ist ja schon ein Milliardengeschäft. Und jetzt soll sie ja weiter dynamisch wachsen. Ich habe ja auch ein bisschen in deine Studie geschaut. Wer sind denn deiner Ansicht nach die Player da in diesem Markt?
Ja, vielleicht am Anfang mal so ein paar Eckzahlen zum Raumfahrtgeschäft, dass sich jeder so ein bisschen drunter vorstellen kann, um was es da geht. Also eine Zahl sind zum Beispiel jetzt die Ausgaben der Staatshaushalte für zivile und militärische Zwecke, also Weltraumzwecke. Die lagen in 2023 weltweit bei 120 Milliarden US-Dollar. Und bemerkenswert finde ich, also knapp 60% davon entfallen auf die USA. Danach kommt dann China und dann die Europäer. Und wenn man sich die USA anschaut, das sind ungefähr 0,2% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist so eine übliche Bewertungsgröße. Und in Deutschland sind es halt nur 0,06%. Da sieht man also schon, es ist deutlich weniger. Klar, die Europäer insgesamt geben natürlich mehr aus. Aber sie liegen halt deutlich hinter den Amerikanern. Und das waren jetzt ja nur die staatlichen Ausgaben. Wenn man sich den Gesamtumsatz der weltweiten Raumfahrtwirtschaft anschaut, dann lag der in 2010 so bei 230 Milliarden US-Dollar und inzwischen sind es 70% mehr. Also das ist schon beachtlich und vor allem, wenn man in die Zukunft schaut, klar, da gibt es verschiedene Prognosen. Einige sagen jetzt bis 2040 könnte das Marktvolumen sich ja, verdoppeln auf 1 Billion US-Dollar. Das sind immer so die Eckzahlen und klar, was jeden natürlich interessiert, ist ein Markt, der wächst, weil man davon ausgeht, da kann man eben auch verdienen.
Klar, ja.
Und ja, zu der Frage natürlich, wer profitiert jetzt von diesem Marktwachstum? Da gibt es ja zum einen diese Startups, die haben wahrscheinlich die höchsten Wachstumsraten. Das ist klar, das ist üblich. Aber es gibt auch etablierte Unternehmen und die spüren natürlich teilweise auch die Konkurrenz von den Privaten. weil die eben beispielsweise halt die Kosten für die Raketenstarts massiv gesenkt haben. Vor allen Dingen eben dadurch, dass sie zum Teil wiederverwendbare Raketenteile nutzen. Und das war halt nach der Apollo-Mission 40 Jahre lang hat sich da nichts verändert. Ne? Die Raketen sind gestartet und dann bis eben auf diese kleinen Satelliten oder Kapseln sind die halt verglüht und das ist natürlich Geld, was aus dem Fenster geflogen ist. Und jetzt durch neue Technologien, klar auch bessere Computer, schafft man das eben, dass diese Teile von den Raketen eben wieder zurückkommen zur Erde und da auch sicher landen und nochmal genutzt werden können. Und ja, grundsätzlich aber so, der Markt ist halt strukturiert in staatliche und private, die forschen und entwickeln. Und wir glauben halt, dass einfach die internationalen Weltraumorganisationen, die NASA, ESA und so weiter, die sind weiter die, die den Markt bestimmen. Und die übertragen halt ja, die Verantwortung für Forschung, Entwicklung oder Produktion eben an die etablierten Hersteller von Weltraumtechnik. Das sind eben einige Unternehmen, zum Beispiel in Europa, der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus oder Thales Alenia Space, die sind Teil von der Space Alliance zusammen mit Leonardo, oder halt auch die Ariane Group, die eben aus Airbus und Safran sich zusammensetzt. Und die werden auch weiterhin Aufträge bekommen. Aber klar ist, dass die Privaten natürlich viel stärker in den Markt reingehen und einfach, weil das ja interessant ist und weil da eben offenbar ja auch großes Interesse ist, nicht nur von Privaten, sondern auch von Unternehmen. Und ja, das Beispiel eben Starlink hat ja gezeigt, der Elon Musk, der hat es halt geschafft, der schießt da einfach die Satelliten hoch. Früher war so ein Satellit in den Anfangsjahren vor Jahrzehnten so groß wie ein Schulbus, jetzt ist er so groß wie ein Schuhkarton. Mhm. Und das ist natürlich bemerkenswert. Und klar, wie angesprochen, privater Weltraumtourismus, was wir jetzt erlebt hatten, wo halt dann erstmals ja einfach jemand da im Weltraum, ja, wenn man die Aussicht genießt, das war jetzt SpaceX, dann gibt es noch die Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos oder die Virgin Galactic vom britischen Milliardär Richard Branson. Das zeigt einfach, da ist ein Markt und ja, da gibt es eben auch mehrere Player, die daran ja, verdienen wollen.
Jetzt, jeder kennt ja diese legendären Krieg der Sterne-Filme. Kommen wir mal zu dem militärischen Aspekt. Wie entwickeln sich denn die militärischen Aktivitäten im Weltraum?
Grundsätzlich ist es natürlich so, die militärischen Aktivitäten sind ja recht beschränkt derzeit. Man kann aber grundsätzlich sagen, es gibt eben steigende Verteidigungsausgaben weltweit und wir erwarten, dass natürlich ein Teil davon eben auch für die militärische Präsenz im All und auch die Verteidigung von Weltrauminfrastruktur, also zum Beispiel von Satelliten, die ja eben Erdbeobachtung machen, dass das dazu führen wird. Die Ausgaben werden steigen. Mhm. Und davon profitieren natürlich börsennotierte Unternehmen, aber auch andere Unternehmen, die eben mit Raumfahrt und mit Rüstungstechnik zu tun haben. Und grundsätzlich muss man sagen, deshalb, es gibt eben eigentlich keine Zahlen jetzt zu den direkten militärischen Aktivitäten. Es gibt ja einen internationalen Weltraumvertrag von 1967 und da ist halt schon geregelt, dass man nicht einfach da Massenvernichtungswaffen im Weltraum stationieren kann oder auch militärische Aktivitäten auf Himmelskörpern sind da untersagt. Und ja, das spricht eben dafür, dass ein Krieg der Sterne jetzt kurzzeitig nicht droht. Aber wir erwarten eben steigende Investitionen in die eigene Sicherheit im Weltraum. Und ja, das führt eben mit zum Wachstum des Gesamtmarktes. Und ja, man muss natürlich auch mal schauen, auch die zivilen Programme, also Artemis, von der NASA und eben auch von den Chinesen und Russen. Auch die sind eben, die sind zwar zivil, aber auch da gibt es natürlich Know-how, da gibt es vielleicht Know-how-Transfer, also Dual Use. Man kann natürlich die Technik eben auch für militärische Zwecke nutzen. Und das ist vielleicht ein Punkt, den man halt berücksichtigen muss. Gleichzeitig, man sieht es an den USA, die haben sich halt auch schon präpariert. Die sind eben schon seit einiger Zeit vorbereitet. Die haben ein Weltraumkommando, das heißt US Space Force. Und ja, ein bisschen klingt es schon nach Star Wars. Mhm. Aber es ist natürlich theoretisch, es ist eine Beobachtung. Und im letzten Jahr wurde hier in Ramstein das US-Weltraumkommando für Europa und Afrika eröffnet. Und auch die Bundeswehr verfügt über ein Weltraumkommando, also da kommt man gar nicht drauf. Auch die überwachen die Weltraumlage und planen und führen Weltraumoperationen, wobei ich glaube, so viel ist da momentan nicht los. Okay. Und das Fazit, würde ich sagen, ist halt, die Militärs, die sind natürlich überall präsent, die sind aber eben auch sehr verschwiegen. Das heißt, was jetzt die Nachrichtenlage betrifft, klar wird es da weiterhin eher die Schlagzeilen von den zivilen Weltraumprojekten geben, aber da gibt es eben nicht nur Rückschläge, sondern es geht auch vorwärts. Und das ist halt so das Bemerkenswerte, das ist halt eine technologische Entwicklung, die uns alle vorantreibt.
Ja, Robert, mir sind auch die zivilen Projekte viel lieber. Also.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich will unbedingt die Marslandung noch sehen. Ja,
ja ich auch ich.
Also die müssen sich ein bisschen beeilen. Ja,
ja, das kann.
In den nächsten 20 Jahren muss das klappen.
Mal schauen, aber ich sag mal, nichts ist unmöglich und ich glaube, da wird auch so viel Geld investiert. Also das ist natürlich, das ist das nächste Highlight, glaube ich, nach dem Mond kommt der Mars, das ist klar.
Ja, super, freue ich mich drauf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es so viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 23. September 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.